Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Er taucht da auf und will sich den Traum verwirklichen, ein Schokoladengeschäft zu eröffnen. Und es gibt natürlich diverse Bösewichte und Bösewichtinnen, die das verhindern wollen. Und wird er es schaffen?
Oh mein Gott, ich glaube nicht.
Nee, ich glaube, er muss seine Sachen wieder zusammenpacken und abhauen. Sag mal, Lisa, im Film Wonka wird in einem Song gesanglich gefragt, do you have a sweet tooth? Also, hast du eine Schwäche für Süßes? Und diese Frage würde ich gerne an dich weitergeben. Was ist denn deine Lieblingssüßigkeit?
Also, ich habe definitiv eine Schwäche für Süßes. Ich liebe es auch, dass diese Frage im Podcast existiert. Endlich kann ich über meine ganzen Snacks reden. Ist vielleicht gar nicht so hundertprozentig eindeutig, weil es gibt viele gute Snacks, Fabian. Ich würde sagen, also Oreos sind eigentlich immer schon ziemlich weit oben bei mir, also Oreo-Kekse sind ziemlich geil, was witzig ist, weil ich die früher richtig eklig fand und irgendwann fand ich die richtig geil.
Eklig?
Ja, ich fand das, glaube ich, scheiße, dass der Teig so aus so dunkler Schokolade ist. Oder ist es aber eigentlich auch gar nicht so richtig. Ich weiß auch nicht, was da mein Problem war, ehrlich gesagt. Und sonst Ben & Jerry's ist immer gut und ja, in Berlin oder auch in Hamburg gibt es ja, ich weiß gar nicht, ist jetzt Werbung, es gibt einen bestimmten veganen Donutladen, den ich des Öfteren mal frequentiere, der ziemlich gut ist. Und ja, ich weiß nicht, hast du einen Lieblingssnack, Fabian?
Ich esse auch sehr viel Süßes, wahrscheinlich mehr als gut für mich wäre.
Oh ja, ich auch.
Aber versuch's mal ohne Marke zu nennen. Also es gibt ja diese bestimmten Schokoladentafeln und nicht nur einfach nur langweilige Schokolade, sondern da sind zum Beispiel, also die haben so Karamellfüllung oder mit Nüssen auch drin. Mm. Und die gibt es so in XXL. Die sind ungefähr so lang wie mein Unterarm. Das ist so die Größte für mich, weißt du? Mm. Weil ich kann Schokolade wegatmen. Du gibst mir so eine normale, handelsübliche Schokolade, die ist im Vormittag habe ich die weggegessen.
Ich verstehe auch überhaupt nicht, wie Leute, ich kenne so einige Menschen, die, keine Ahnung, so eine Schokoladenpackung oder eine Chipstüte anbrechen, ein Stück nehmen und dann weglegen. Ich kann aktiv nicht so eine Süßigkeiten-Schublade bei mir haben, weil das funktioniert einfach nicht. Nee.
Deswegen habe ich zum Beispiel meine Schokolade auch in den Kühlschrank getan. Dann muss ich nämlich aktiv aufstehen, in die Küche laufen, den Kühlschrank aufmachen, wie was nehmen und wieder zurück.
Aber Schokolade im Kühlschrank bin ich nicht so das Team für, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ganz viele, also im Sommer vielleicht manchmal, aber ganz viele Leute sind ja so, boah, Schokolade muss in den Kühlschrank, das ist so geil. Und ich bin so, nee, wenn das so cremig ist, finde ich schon besser, glaube ich.
Alles schmeckt ja meistens besser, wenn es warm ist.
Die Quadrataugen der Kulinarik-Podcast.
Genau, und dieser Podcast jetzt hier heiß und warm für euch. Und damit herzlich willkommen zur, haltet euch fest, 100. Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast für Filme und Serien, powered by Vodafone.
Das wusste ich selber gar nicht, ich freue mich gerade total.
Yay. Yeah. Wir haben aber nichts Besonderes vorbereitet.
Also gut.
Wir machen...
Es gibt halt einen Film.
Ja, genau. Und wir reden darüber, nämlich wir sind Lisa Oppermann, meine Kollegin von GigaTV Mac, die sich im Kino bestimmt gefragt hat, ob es Wonkas Schokolade auch vegan gibt. Hallo Lisa.
Ja, das habe ich mich tatsächlich nicht gefragt, aber jetzt frage ich mich das.
Okay, jetzt fragst du dich das. Und ich bin natürlich auch mit dabei, Fabian Douglas, ihr kennt mich sonst auch von GigaTV Mac. Wir reden heute nicht nur über unsere Lieblingssüßigkeiten, sondern wir reden auch über einen zuckersüßen Film, nämlich über Wonka. Aber bevor es soweit ist, erstmal ein wenig Werbung. Vielleicht kennt ihr das. Ihr seid gerade dabei, eure nächste Ladung Schokolade online zu kaufen und dann fällt das Internet aus. Worst Case Szenario. Allerdings, oft liegen die Probleme gar nicht am Internetanschluss, sondern am WLAN. Wie schön wäre es da, wenn es eine intelligente WLAN-Optimierung auf Knopfdruck geben würde? Nun, Vodafone hat genau das im Angebot. Nach einem Software-Update kann das WLAN durch Performance-Analysen optimiert werden und im Problemfall kann der Kundenservice noch besser helfen. Die Vodafone Super WLAN-Option ist für alle Bestands- und NeukundInnen kostenlos buchbar. Mehr Infos zum Super WLAN findet ihr in den Shownotes. Und damit aus der Werbung zurück zu Wonka. Oder Wonka, um es genau zu sagen. Das ist das Prequel zu Charlie und die Schokoladenfabrik. Und da wollte ich dich mal fragen, hast du eigentlich das Original oder den Tim Burton Film gesehen?
Ich habe den Tim Burton Film tatsächlich mehrmals gesehen. Das Original habe ich nie gesehen. Ich wollte es eigentlich noch nachholen, bevor der Film rauskam, aber habe es irgendwie nicht mehr geschafft. Und ich habe tatsächlich aber das Buch gelesen oder es wurde mir vorgelesen. Das ist eine ganz witzige Geschichte und Shoutout an dieser Stelle an meine Englischlehrerin in der 5. und 6. Klasse, denn die hat uns immer jeden Donnerstag was vorgelesen in den letzten so 10, 15 Minuten vom Unterricht. Und da haben wir halt auch Charlie und die Schokoladenfabrik gelesen oder es wurde uns vorgelesen. Und deswegen hatte ich irgendwie dann, weiß ich nicht, die Geschichte war irgendwie immer so super präsent deswegen, weil das ist so eine Kindheitserinnerung von mir. Und den Film, habe ich sogar vielleicht dann auch in der Schule geschaut dann. Ich glaube, da war der schon draußen, ne? Der ist ja irgendwie Anfang der 2000er.
2005, glaube ich.
Das könnte genau hinkommen tatsächlich, dass der dann irgendwie schon auf DVD oder so war. Und wie gesagt, diverse Male geschaut, den Original, die erste Verfilmung habe ich irgendwie nie gesehen. Vielleicht hast du die gesehen, Fabian?
Nee, ich leider auch nicht. Genauso wie du wollte ich es eigentlich nochmal nachholen, aber habe es dann nicht geschafft. Das berühmte Original mit Gene Wilder und gedreht unter anderem auch in München.
Echt?
Also,
ach so.
Ja, und zwar, lass mich kurz in meinem Skript nachschauen.
Research Mode.
Es wurde on location in München gedreht, nämlich das Gaswerk wurde für die Außenaufnahmen der Schokoladenfabrik genutzt.
Oh, krass, okay, ja. Das wusste ich gar nicht.
Genau, aber präsenter ist bei mir auch tatsächlich der Tim Burton-Film mit
Johnny Depp,
dankeschön. genau, als Willy Wonka und dem unsterblichen Zitat, alles in diesem Raum ist essbar, sogar ich bin essbar, aber das nennt man Kannibalismus und das wird in den meisten Gesellschaften nicht gerne gesehen.
Ich finde das auch so geil, dass es in diesem Film nicht nur einen, sondern zwei Kannibalenwitze von Willy Wonka gibt. Also ich finde das auch total lustig. Also ich habe den Film jetzt auch, den habe ich tatsächlich nochmal gesehen vor dem Start von Wonka jetzt. Und wenn man das so direkt vergleicht, die beiden Wonkas, ist das schon ein bisschen witzig, weil Johnny, also können wir vielleicht später nochmal mehr drauf eingehen, aber Johnny Depp ist halt schon ein bisschen insane auch.
Ein bisschen, ja. Bisschen. Was ist da in der Zwischenzeit passiert?
Ja, das frage ich mich auch.
Ist Willy Wonka zu oft mit den Oompa Loompas zusammengesessen? Naja, dann lass uns doch jetzt über Wonka reden. Der Film läuft ja seit dem 6. Dezember in den deutschen Kinos und ich glaube, wir können das tatsächlich sogar komplett spoilerfrei hier halten. Mal sehen, wo uns unser Gespräch hinträgt. Falls wir doch noch über irgendwelche Spoiler reden müssen, dann werden wir das vorher natürlich ankündigen. So, normalerweise frage ich ja immer als erstes, wie dir der Film so gefallen hat. So, also logische Einstiegsfrage irgendwie. Aber diesmal habe ich eine andere Frage mitgebracht, nämlich, hattest du nach dem Film Lust auf Schokolade?
Oha, ich glaube, witzigerweise gar nicht so doll.
Ja, genau, ich auch nicht. Ne? Und ich habe mich so gefragt, warum, weil das ist ja eigentlich, also Willy Wonka ist ja der berühmteste Schokoladenfabrikant, Schokoladenhersteller. Und was sagt das über einen Film aus, wenn man danach jetzt nicht irgendwie so krass Heißhunger auf Schokolade hat, ne?
Ja, ich weiß halt auch nicht. Ich meine, immerhin haben wir quasi nicht Hunger auf Schokolade. Also wenn du jetzt richtig keinen Bock mehr auf Schokolade hättest, wäre es, glaube ich, noch schlimmer.
Das wäre der Worst Case, ja. Ja, weil ich glaube, es liegt daran, dass die Schokolade in Wonka auch aus dem Harry Potter-Universum stammen könnte, weil die haben alle so magische Qualitäten, weißt du? Das ist so nicht so Schokolade, wie du sie kennst, sondern, keine Ahnung, die hat erst so einen Hauch von Silberstreif am Horizont und dann fühlst du dich wie nach einer durchzechten Nacht und am Ende schläfst du ein. So, okay, das passiert mir eher selten, wenn ich Schokolade esse.
Ja, mir auch nicht so häufig. Aber das ist ein guter Punkt, weil ich habe mich das nämlich dann auch gefragt gerade, wieso dass halt die Schokolade an sich nicht so präsent ist, aber es ist ja wirklich so ein magisches Element. Was auch erklärt, warum ich bei dem Film nicht nur Paddington-Vibe logischerweise hatte, wegen des Regisseurs, der Paddington, also die Filme gemacht hat.
Paul King.
Genau. Aber ich hatte auch Fantastic Beasts-Vibes, also vom ersten Film. Und das könnte auch ein bisschen, also einfach, ich glaube, so ein bisschen, weil Timothée Chalamet, so halt so ein bisschen, ich weiß gar nicht, so einen unschuldigen Optimismus an den Tag legt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der, so ein bisschen kommt das auch in die Charakterzüge von Newt Scamander rein. Und deswegen hatte ich das. Und so dieses kleine, ich glaube dieses, dass der Film so ganz lieb ist irgendwie so. Und der auch nicht so viel von einem will vielleicht. Und irgendwie so, der ist so, ich weiß nicht, so fluffig. Und ich glaube, aber dieses Magische mit der Schokolade, das könnte auch, glaube ich, ganz gut da mit, so weil es halt so ein, so, ja, die Schokolade ist dann eher so ein Gimmick und nicht so ein Snack.
Wobei, Fun Fact, es gab tatsächlich eine eigene Chocolatier, Gabriela Cugno, glaube ich, wird die ausgesprochen, die hat die Schokolade in Anführungszeichen designed, also den Geschmack und das Äußere hergestellt.
Konnte man die auch essen?
Zusatzfunfact, wenn im Film etwas Ungewöhnliches gegessen wird, wie Blumen oder Teetassen, dann waren die tatsächlich am Set essbar.
Oh, krass.
Also zum Beispiel diese Szene, ist kein Spoiler, mit der Teetasse, wo die in diese Teetasse reinbeißen. Das war wohl irgendwie eine spontane Eingebung vom Regisseur. Und er hat dann sich an die Gabriela Cugno gewandt und hat gesagt, hey, das wäre doch cool. Und sie so, kein Ding, gib mir eine Stunde und dann hast du ein ganzes Teeset.
In einer Stunde hat sie das gemacht?
Okay, vielleicht waren es auch zwei, aber auf jeden Fall schnell. In einer Zeit, wo du denken würdest, okay, wie hat die das gemacht? Hat die das schon irgendwie vorbereitet oder so? Mhm. Weil, also die ist halt Profi, ne? Aber das war eigentlich, ist eigentlich ganz cool. Aber so richtig überträgt es sich nicht. Vielleicht ist mir gerade eingefallen, vielleicht sollten wir mal ganz kurz besprechen, worum es eigentlich geht in Wonka. Wobei,
ach so, ja, Quatsch. Wobei eigentlich
mit Prequel zu Charlie und die Schokoladenfabrik ist es eigentlich schon zusammengefasst. Also Willy Wonka taucht in einer nicht näher benannten Stadt auf, die könnte irgendwo in Europa, also wenn der ganze europäische Kontinent in einer einzigen Stadt zusammengefasst wäre, dann wäre das diese Stadt. Er taucht da auf und will den Traum, sich den Traum verwirklichen, ein Schokoladengeschäft zu eröffnen. Und es gibt natürlich diverse Bösewichte und Bösewichtinnen, die das verhindern wollen. Und wird er es schaffen?
Oh mein Gott, ich glaube nicht.
Nee, ich glaube, er muss seine Sachen wieder zusammenpacken und abhauen. Ja, das ist so ein bisschen so das Prequel-Problem, denn ich habe mich tatsächlich nicht gefragt, was war wohl die Vorgeschichte von Wonka? Ich weiß nicht, du hast ja das Buch gelesen.
Ja, ich war ehrlich gesagt ein bisschen irritiert. Also dann, ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass ich auf den Film gewartet habe, sage ich mal so. Also ich habe irgendwie nicht so gedacht, dass da jemand mit ankommt und dachte so, das ist jetzt das nächste Prequel, das wir machen. Ich habe halt vom ersten Film, also ich war da ein bisschen irritiert, weil ich jetzt da quasi vor dem Kinobesuch nochmal den Johnny Depp-Film gesehen habe. Ich wollte gerade so Johnny Wilder sagen, was. Nee, so das funktioniert das nicht. Da hat er ja quasi schon so ein bisschen so eine Vorgeschichte, die sich aber sehr auf den Vater fokussiert, weil in dem Film ist sein Vater Zahnarzt und gibt's dann quasi so eine zerrüttete Vater-Sohn-Beziehung und die Mutter, weiß ich gar nicht, ob die überhaupt erwähnt wird im Johnny Depp-Film. Und dann ging es so quasi eher dann um die Beziehung mit der Mutter und der Vater.
Jetzt im Wonka-Film.
Ja, genau, im Wonka-Film. Der wurde dann gar nicht erwähnt.
Genau.
Das, da war ich so, huch, was denn da los? Ist das wirklich ein direktes Prequel? Da war ich mir dann gar nicht mehr so sicher irgendwie. Aber vielleicht ist es auch gerade dieses, dass es ausgelassen wurde, dass es sozusagen jetzt aufgefüllt wurde, dass die Seite von der Mutter, aber eigentlich hat es auch, da müsste ich nochmal reingucken, wie viel Sinn es ergeben hat. Aber ja, so Prequel-mäßig, also ja, so richtig gefragt, ob, wie der da seine Fabrik bekommen hat, habe ich mich jetzt nicht. Ich war halt so, ja, da hat er wahrscheinlich einfach mal irgendwann beschlossen, er will eine Schokoladenfabrik. Ja. Dann hatte er eine und hat Schokolade gemacht.
Genau, also, aber insofern, ich meine, es muss ja jetzt nichts Schlimmes sein, wenn wir uns das jetzt nicht gefragt haben. Es kann ja trotzdem irgendwie ein cooler oder spannender Film sein.
Genau.
Aber ich fand, so ein bisschen hat sich das irgendwie bemerkbar gemacht, weil es ist jetzt nicht so eine brennende oder dringende Frage gewesen.
Mhm.
Und so ein bisschen hat sich das auch ausgewirkt auf den Film, denn ich war schon immer, als ich im Kino saß, wollte ich schon immer wissen, okay, wie geht's jetzt weiter?
Ja.
Also es gibt zum Beispiel eine Szene, da wird dann so kurz das mit der Mutter angesprochen, was du gerade gesagt hast. Und das ist also so eine Flashback-Szene und ich so, okay, ich will aber jetzt unbedingt wissen tatsächlich, wie es weitergeht. Aber so richtig packend, mitreißend oder mitfiebernd war es jetzt nicht. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum nicht? Und die andere Frage, ist das schlimm? Also nicht bei jedem Film musst du die Finger in die Polsterung krallen und am Rande deines Stuhls setzen. Es gibt ja auch, ich meine, Weihnachtsfilme, es ist eher ungewöhnlich bei einem Weihnachtsfilm.
Ich habe mir gerade so einen Jumpscare bei Wonka vorgestellt.
Genau,
also oh mein Gott.
Insofern ist so erstmal die Frage, warum. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich das Prequel-Problem. Also wir wissen, wo die Reise hingeht. Es ist jetzt auch nicht die ganz große Fallhöhe, wenn wir mal ehrlich sind. Insofern. Oder was glaubst du?
Ja, ich glaube auch nicht. Aber ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob der Film das überhaupt wollte, dass man, dass man da so krass invested ist, weil ich meinte ja eben schon, der Film will halt einfach nicht so viel von einem. Oder du meinst ja auch gerade, das ist ja auch immer okay. Und ich glaube, bei dem Film, warum ich den trotzdem eigentlich, also ich, so Spoiler Alert, ich fand den Film gut, warum ich den so gut fand auch, oder warum der mir gefallen hat, ist, dass ich einfach so in dieser Welt drin war. Und diese Welt wurde halt so ganz Paul King-mäßig so mit sehr viel Witz und Bedacht aufgebaut und man war halt, deswegen hat man quasi so alles verfolgt. Ich saß jetzt nicht da und war so, oh mein Gott, was wird mit Wonka passieren, was wird mit Nudel passieren? Ich kann die Verspannung kaum abwarten, aber ich habe ich war nicht gelangweilt. Ich habe das alles einfach quasi interessiert verfolgt, mich über die ganzen kleinen Witze gefreut. Es war ja auch sehr viele unterschiedliche, also einmal waren die Schauspielenden unglaublich gut und dann gab es halt auch super viel auch visuellen Humor. Und ich glaube, dadurch, dass halt immer wieder so kleine Momente auch kamen, wurde man immer so ein bisschen, oder ich jedenfalls, wurde immer so quasi dann bei der Stange gehalten damit. Ja, ja. Aber halt nicht mit so einem, ja, wie du gerade meintest, dramatischem Fallhöhe-Element.
Ja. Ja, die visuellen Witze, die du angesprochen hast, die sind mir auch wirklich im Gedächtnis geblieben. Ich habe neulich zum Beispiel ganz ein anderer Film, Super Mario Brothers, zum ersten Mal geguckt.
Den habe ich immer noch nicht geschaut.
Nicht die Realverfilmung, sondern den Animationsfilm. Und ich war überrascht, wie unlustig der ist, obwohl es ja ein Animationsfilm ist. Und gerade in einem Animationsfilm kann man ja eigentlich sehr viel machen. Kennst du Despicable Me?
Ja.
Ja, den finde ich zum Beispiel sehr gut, von den gleichen Machern gewesen. Und da waren sehr viel mehr Gags auch im Hintergrund. Mhm. Und jetzt, im Gegensatz dazu, hat der Film echt viel zu bieten, so an kleinen visuellen Spielereien. Wir haben gestern ja schon drüber geredet, das Kleingedruckte bei Scrub It und Bleach. Wir gehen nicht näher drauf ein, wir wollen euch den Witz nicht kaputt machen. Aber das fand ich echt cute. Also da gibt's sehr viel drin, was echt witzig ist. Und ich glaube, das hat auch vor allem mit dem Regisseur Paul King zu tun.
Mhm.
Du hast Paddington und Paddington 2 gesehen?
Yes, hab beide gesehen.
Ja, die gibt's bei Disney Plus, wenn ihr die nachholen wollt. Ich muss die zum Beispiel noch nachholen.
Oh, das musst du jetzt mal demnächst machen, Fabian, ja. Weil das sind echt so gute Winterfilme. Ja. Auch vielleicht sogar Weihnachtsfilme.
Ist der, also ich weiß vom zweiten, dass der unfassbar gut sein soll. Der hatte mal, ich glaube, bei Rotten Tomatoes einen perfekten Score.
Ja.
Bis irgendein Miesepeter, irgendein Grinch hergekommen ist und eine negative Kritik geschrieben hat, aber davor war das perfekt. Also ist der zweite Teil, ist der erste Film trotzdem gut? Soll man mit dem anfangen? Oder?
Ja, ich fand die tatsächlich beide, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe die, glaube ich, sogar beide gleich bewertet. Ich fand die beide, glaube ich, gleich gut.
Okay.
Vielleicht auch noch so ein bisschen, muss mich gerade mal erinnern, es kann auch sein, weil natürlich wurden dann auch ein paar, also nicht von der Familie, aber von den so Bösewichten und so, wurde halt ein bisschen rumgetauscht zum zweiten Film, dass es dann halt neue Personen gibt. Im zweiten Film ist übrigens auch Hugh Grant als Bösewicht.
Ja.
Auch in so einer ähnlichen, ich finde das so geil, ich liebe es, dass Hugh Grant einfach jetzt in diesem Teil seiner Karriere so ausrastet und einfach irgendwie in den letzten paar Jahren beschlossen hat, nur noch so ulkige Charaktere zu spielen. Das finde ich sehr gut.
Kennst du die Geschichte? Also vielleicht müssen wir es nochmal kurz aufklären. Hugh Grant spielt einen Oompa Loompa. Und ich habe gelesen, dass Paul King, als er so das Skript geschrieben hat und als er so die Idee aufkam, okay, es gibt einen Oompa Loompa als eine Art Gegenspieler zu Willy Wonka, der ihm die ganze Zeit die Schokolade klaut. Und der hat da wohl sofort an Hugh Grant gedacht, so weil er sich den Oompa Loompa so als Miesepeter vorgestellt hat. Und so, das ist ein Job für Hugh Grant. Hat er bestimmt gedacht, vielen Dank, aber er hat angenommen.
Ich habe letztens auch so ein Interview gesehen, ich glaube, das hatte Marco in seiner Story gepostet, ich krieg's nicht mehr so hundertprozentig zusammen, aber das war irgendwie so ein Press Junket und da hat Hugh Grant so quasi mit so einem britischen Humor erzählt, dass es ja eigentlich seine Mission ist, immer möglichst viel Misery ans Set zu bringen und einfach quasi so ein bisschen, ja, einfach so grummelige Vibes zu versprühen. Das ist einfach mit Paul King nicht möglich irgendwie. Nee, ich glaube, so ungefähr war das das Ding. Aber ja, Hugh Grant als Oompa Loompa auch, also halt, er ist halt einfach fantastisch in solchen Rollen. Ich bin aber froh, dass die Oompa Loompas wirklich, also dass sie sich da entschieden haben, quasi einen Oompa Loompa zu haben, der sozusagen so ein bisschen so eine Art gleichwertiger Gegenspieler auch ist, weil wir haben ja auch gestern schon drüber gesprochen, die Geschichte von Roald Dahls Oompa Loompas ist halt auch sehr problematisch, weil das vor allem, glaube ich, auch in der ersten Verfilmung, ich bin mir gar nicht sicher, wie es da gesagt wird, aber auf jeden Fall hat das halt schon sehr kolonialistische Vibes und da hat man sich jetzt im aktuellen Film, hat man da so ein bisschen, ja, sich entschlossen, das ein bisschen geupdateter, beziehungsweise nicht in dieser Art und Weise zu zeigen und ohne, also trotzdem den Charakter halt noch zu haben, aber halt nicht diese Slavery in der Fabrik Energie ja. zu haben.
Wäre auch nicht so weihnachtlich insofern.
Nee, wäre absolut nicht weihnachtlich. Ja. Da war ich dann ganz erleichtert, dass sie das schon irgendwie gesehen haben, dass man das vielleicht nicht mehr so eins zu eins kopieren sollte.
Ja. Also nochmal zu Paul King. Ich glaube, da gibt es tatsächlich, ohne dass ich jetzt Paddington 1 und 2 gesehen habe, aber tatsächlich viele Parallelen zu Wonka, also sowohl von diesem magischen Gefühl her.
Total.
Ne, von, dass es alles so fantastisch ausgestattet ist.
Diese kleinen Witze sind auch in Paddington ganz viel.
Die kleinen Witze, aber glaube ich auch so ein bisschen von der Struktur der Geschichte. Denn in Paddington ist es ja so, dass also ein Bär kommt in London an und verzaubert dann alle um sich rum. Und hier ist es auch so, Willy Wonka kommt in eine andere Stadt und verzaubert dann nach und nach alle um sich rum und macht alles besser. Deswegen gibt es hier nämlich einen Punkt, den wollte ich noch ansprechen mit dir, dass Willy Wonka ist ja eigentlich eine statische Figur.
Mhm.
Also das heißt, er behält immer seinen Optimismus. Er hat keinen richtigen Arc, also es sei denn, du sagst, einen Schokoladenshop aufzumachen ist ein Arc, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen.
Ja.
Also ich glaube, ganz statisch ist er nicht, aber die Entwicklung, die er durchmacht, ist wirklich sehr minimal.
Beziehungsweise man weiß halt auch schon, dass es diese Entwicklung geben wird.
Ja, genau. Und ich würde ihn tatsächlich ein bisschen mit Paddington vergleichen, denn Paddington ist ja eine sehr statische Figur, der ist ja immer, sieht immer das Gute in seinem Gegenüber und dadurch gelingt es ihm, selbst aus einem Gefängnis einen besseren Ort zu machen.
Mhm.
Und das ist ja eigentlich ganz interessant, weil normalerweise reden wir ja immer von Figuren, die irgendwie eine große Entwicklung durchmachen, ja den Character Arc haben wir ja immer wieder, dass wir darüber reden und deswegen finde ich das ganz interessant, mal eine Figur zu haben, bei der das nicht ist. Aber dann war so wieder die Kritikerstimme in meinem Kopf und die hat dann so gefragt, hat das denn hier funktioniert? Denn bei Paddington funktioniert es ja sehr gut, ne? Also ohne, dass ich es jetzt gesehen habe.
Sage ich als Kenner
aber,
dieses Films.
Ich glaube, dadurch, dass ja, ja alle Leute den Film loben, wenn die Hauptfigur nicht funktionieren würde.
Das wäre schon seltsam.
Wäre es blöd, weil eben Paddington alle um sich herum so stark beeinflusst. Und jetzt ist meine Frage, oder das können wir ja jetzt mal so ein bisschen brainstormen, live on tape. Funktioniert das mit Willy Wonka auch? Denn ich glaube, er ist so ein Mittelding. Auf der einen Seite ist er eben so eine statische Figur, die durch den inhärenten Optimismus alle um sich herum inspiriert. Zum Beispiel die vorhin angesprochene Nudel. Also Nudel ist, haben wir jetzt noch nicht gesagt, so ist ein Waisenkind.
Sidekick.
Und so eine 60-Jährige im Körper einer, weiß nicht, 12-Jährigen. Also die ist so ein bisschen altklug. Und er schafft es so, den Optimismus in ihr wachzukitzeln durch seine Art. Auf der anderen Seite hat er aber auch, ich habe es so ein bisschen angedeutet, schon so eine leichte Charakterentwicklung. Und irgendwie hat das für mich nicht ganz so funktioniert. Willy Wonka ist ja in den alten Filmen so eine sehr eher exzentrische Figur.
Oh ja.
Also vor allem Gene Wilder ist ja wirklich sehr weird. Und funktioniert so eine Figur als Hauptfigur, habe ich mich da gefragt. Was meinst du?
Ja, das ist auch was ich so ein bisschen gelesen habe jetzt in den Kritiken, dass das halt kritisiert wurde, dass Timothée Chalamets Wonka halt, ja, sehr flach ist oder halt einfach nicht so exzentrisch ist.
Der ist halt nett. Also
ja.
der Willy Wonka im jetzt aktuellen Film ist ein netter Typ. Er ist ein bisschen weird.
Er macht keine Kannibalismuswitze.
Nee, aber ich habe mir so gedacht, so hier in Berlin wird er jetzt nicht auffallen. Also,
nee, das stimmt.
Da ist jetzt natürlich die Frage, ist das jetzt unfair Timothée Chalamet gegenüber? Würde mir jetzt sagen, er hat halt einfach nicht so das große Charisma. Aber ich meine, wir haben auch andere Filme von ihm gesehen, wo er ja sehr gut funktioniert.
Ich mochte ihn auch in dieser optimistischen Rolle. Ich habe auch danach überlegt, mag ich Timothée Chalamet lieber in so witzigen Rollen? Weil irgendwie, also ich fand ihn halt echt fluffig. Ich weiß halt nicht, ob das an ihm, also ich fand nicht, dass es an ihm lag. Ich glaube, es ist eher halt das, was du angesprochen hast mit dem, dass es halt eher jetzt nicht so eine krasse Charakterentwicklung hat. Und also ich habe auch überlegt, ob mich das stört, dass er nicht so ein Exzentriker ist oder nicht diese dunkle Seite quasi in sich hat. Und dann war ich so, aber ich glaube, wir wären vielleicht auch ein bisschen genervt gewesen, wenn wir jetzt den Film gesehen hätten. Dann hätten wir sozusagen so die dritte, recht ähnliche Wonka-Interpretation auf dem Bildschirm auf der Leinwand gehabt.
Ich meine, er ist ja auch eine jüngere Figur, insofern passt genau. Das ja schon, dass er noch nicht.
Er ist noch nicht vom Leben verdorben.
noch nicht ganz so dieses Düstere hat.
Ich glaube aber, es funktioniert tatsächlich gut, weil die ganzen NebendarstellerInnen so gut sind auch. Und das alles irgendwie noch mit auffangen, dass es vielleicht dann, weiß ich nicht, dass er dann nicht diese vielleicht super. Ich meine, er ist ja schon ein bisschen verrückt. Er ist ja schon, also nicht verrückt, aber er ist schon so sehr. Ein bisschen over the top ist er halt schon, also ein bisschen sehr begeistert ist er halt schon. Ich glaube, er ist ja schon mehr so ein bisschen, also durch diesen krassen Optimismus haut das halt schon noch mehr rein als so normale Leute, die jetzt da in der Stadt rumlaufen.
Ja, aber du hast es gerade angesprochen, die Nebendarstellerinnen und Nebendarsteller, die sind teilweise, finde ich zumindest, charismatischer.
Olivia Colman. Olivia Colman zum Beispiel. Ich liebe sie. Ich habe noch nie irgendwas Schlechtes mit ihr gesehen. Sie ist einfach so gut und ich glaube, die hatte richtig Spaß in der Rolle. Die spielt halt eine von diesen, da gibt es so quasi so ein Gasthaus im Film und dann spielt sie eine, wie heißt denn das? Ja, Gastwirtin.
Eine Gastwirtin,
wahrscheinlich,
ja.
Die, ein bisschen hinterhältig ist.
Ja,
auch.
Die eine geheime Agenda verfolgt.
Eine geheime Agenda.
Verraten nicht was, aber da trifft dann Willy Wonka auch noch auf andere Schicksalsgenossinnen und Schicksalsgenossen.
Mhm.
Und die sind alle sehr, sehr witzig, sehr, sehr nett.
Mhm.
Aber teilweise sind die mir irgendwie mehr im Gedächtnis geblieben als Willy Wonka selbst. Also nochmal, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich finde, er sticht nicht so sehr heraus, was ja schon irgendwie seltsam ist, wenn wir über Willy Wonka reden, den verrückten Erfinder von dem Neverending Gobstopper.
Nee, aber das stimmt wirklich. Okay, also Willy Wonka im Film, also wenn ich an den Film jetzt denke, denke ich immer eigentlich, also natürlich kurz an ihn, dann denke ich an Olivia Colmans Charakter und dann denke ich an diese Bösewichte, weil die einfach, also ich weiß leider nicht
das
mehr, wie die heißen.
Das Schokoladenkartell.
Genau, das Schokoladenkartell. Ich denke auch an die Chocoholic Monks, an die Chocoholic Mönche und genau, also vor allem dieser, sag ich mal, es gibt dann so einen Hauptbösewicht, der halt so richtig, der ist so eine richtige Cartoon-Figur eigentlich. Der hat so ein richtig cartoonisches, böses Grinsen. Und dann gibt's halt seine beiden Sidekicks, die eigentlich immer nur so, immer so lustige Sprüche oder so ein bisschen verplante Sprüche reinwerfen. Und ich glaube, ja, das stimmt. Also da, wenn ich an den Film denke, denke ich nicht so, oh, war Willy Wonka lustig und exzentrisch, sondern denke so, oh ja, Willy Wonka war ganz fluffig und die anderen Leute waren aber auch richtig witzig.
Slugworth, Prodnos und Ficklegruber.
Ah, stimmt.
Ja.
Geile Namen auch.
Geile Namen. Ja, nee, die sind schon alle echt richtig gut. Und die haben alle mega Bock an dem, was sie tun. Das überträgt sich natürlich voll auch auf die Leinwand. Aber dadurch, sticht Wonka nicht so heraus. Aber ich meine, es ist jetzt auch nicht unbedingt das Schlechteste, wenn die Nebendarstellerinnen und Nebendarsteller Bock auf ihren Job haben.
Ist nicht komplett scheiße.
Ist nicht komplett scheiße. Was ich auch nochmal ansprechen wollte, das ist ja ein Musical und ich glaube, das kam so in den Trailern nicht besonders rüber. Insofern, war ich so am Anfang so, oh nein, so Musicals sind ja eigentlich nicht so meins, aber ich war hier echt ein bisschen begeistert. Vielleicht noch ein bisschen über die Hintergründe. Die stimmlichen Vorbereitungen begannen vier Monate vor den Dreharbeiten. Also die ganzen Leute haben wirklich auch Gesangsunterricht bekommen und Timothée Chalamet, bin jetzt mit seiner Filmografie, kann jetzt nicht jeden Film, aber ich glaube, so singen haben wir ihn noch nicht gehört davor, ne?
Ich kann mich gerade auch nicht erinnern.
Und ich glaube, es gab dann einen Teaser zu Wonka, da wurde zum ersten Mal eben enthüllt, dass er in dem Film singt. Und ich fand, das hat er echt sehr gut gemacht. Also hat das sehr kompetent gemacht. Die Songs wurden übrigens in den berühmten Abbey Road Studios aufgenommen. Die kennen wir von den Beatles.
Mhm.
Und am Set wurde aber nur zum Teil aufgenommen. Viel war da Playback, was ich persönlich okay finde. Es muss nicht jeder das so machen wie Le Miserable. Weißt du,
haben die da alles am Set aufgenommen?
Bei Le Miserable hat sich damit gebrüstet, dass sie alles am Set aufgenommen haben.
Das wusste ich gar nicht.
Was irgendwie
krass.
Auf der einen Seite krass ist, aber Leute, die sich mit Gesang besser auskennen als ich, haben gesagt, das merkt man. Weil zum Beispiel Anne Hathaway hat ja diese berühmte Stelle, wofür sie sehr viel Lob bekommen hat, da muss sie im Sitzen singen.
Ja, das ist nicht
und
gut.
Und im
oder?
Sitzen singen ist eher nicht so gut, das ist eher nicht so gut, das schränkt halt die Lungenflügel ein und das hörst du. Und insofern finde ich das okay, wenn sie sagen, wir machen das mit Playback. Dann können sich die Schauspielerinnen und Schauspieler auf ja, auf die Choreografie zum Beispiel.
Und auf das Schauspielern.
Und auf das Schauspielern konzentrieren, finde ich vollkommen okay.
Ja, ich finde das super krass, aber ich muss auch sagen, beim Musical-Film, also ich bin auch nicht so ein Musical-Ultra, sage ich mal so. Ich finde inzwischen, ich glaube, früher mochte ich es gar nicht so sehr. Inzwischen bin ich so, ja, okay, kann man mal hin und wieder mal schauen. Aber mich stört das dann manchmal auch gar nicht so doll, wenn die Sachen nicht perfekt sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Hot Take ist, aber zum Beispiel bei La La Land, da, also die Songs von La La Land wurden, glaube ich, generell super gut auch aufgenommen. Aber ich glaube, ein paar Leute haben sich auch über Emma Stones Stimme beschwert.
Mhm.
Und ich finde irgendwie, also es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Geschichte an, aber wenn das eh so eine ja, Geschichte mit so relatable Figuren und so einem realistischen, oder na gut, ist ein bisschen hyperrealistisch in La La Land, aber ich finde so einen bestimmten Setting, das irgendwie dann ganz okay, wenn dann vielleicht auch mal so ein kleiner, weiß ich nicht, kleines Kratzen in der Stimme ist oder so ein bisschen, halt es nicht super professionell ist, weil es für mich dann eigentlich fast glaubwürdiger ist, dass dann so richtige Leute auf einmal was singen. So.
Ja.
Und deswegen, ja, an Les Miserables kann ich mich jetzt gar nicht mehr so doll erinnern, aber kann mir auch vorstellen, dass das eigentlich auch ganz gut gepasst hat. Bei Wonka, ja, ich finde es eigentlich, ich finde es auch krass. Ich meine, was sind Musicals? Wie viele Sachen muss man da gleichzeitig machen? Dann kann man auch mal zu einem Playback singen.
Ja. Ich finde es bei Musicals, ich glaube, das, ich weiß nicht, ob das hier eine Unterscheidung zwischen Musical und Operette oder Oper ist. Ich mag es nicht, wenn Dialoge gesungen werden. Also wenn Leute, ich glaube, das ist nämlich in Miserable so, dass die Leute miteinander eigentlich reden, in Anführungszeichen, aber sie singen so auf einer Note so, Lisa, jetzt bist du dran, jetzt okay. Musst du was sagen. Ja, das finde ich blöd. Also ich mag es bei Musicals, wenn die Leute sich normal, wenn die Dialoge sind und wenn dann die Emotionen hochgehen, dann wird gesungen. Und wenn die Emotionen dann noch höher gehen, dann wird getanzt. Wenn das so bleibt, ist es okay. Aber wenn alles immer gesungen wird, denke ich mir, nee, mag ich, also erstens mag ich nicht, weil dann ist der Gesang doof, weil das sind halt dann keine tollen Lieder. Und dann fühle ich mich auch irgendwie so, dass meine Zeit verschwendet wird. So, dann, jetzt kommt mal hier zur Sache, bitte.
Nee, aber ich habe das auch, glaube ich, weil für mich dann manchmal, also ich muss dann immer schon, wenn ich Musical schaue, das quasi einfach so als andere Interpretation oder andere, bisschen andere Kunstform als jetzt andere Filme sehen. Aber ich frage mich halt schon so, ja, es ist ein Film und es gibt eine realistische Geschichte oder die uns als realistisch verkauft wird, aber da singen halt Leute. Und normalerweise würde ich ja in meinem Leben nicht singen. Und also schon, aber nicht so wie die.
Aber nicht so,
und dann denke ich mir halt, wenn so Dialog gesungen wird, das ist dann ja wirklich der Höhepunkt des nicht realistischen Kommunikation meistens. Und deswegen, ich kann mir dann immer ganz gut vorstellen, wenn es halt sozusagen diese abgetrennten, was du gerade meintest, mit Dialog wird nochmal gesprochen und halt der andere Kram wird gesungen, die Emotionen, kann ich mir das ein bisschen vorstellen, als das Innere wird so nach außen gekehrt und es ist ein bisschen wie so eine Traumsequenz, wenn gesungen wird. Und deswegen finde ich das, glaube ich, auch besser.
Ja, die haben wir auch ja im Wonka, die ein oder andere Traumsequenz.
Das stimmt.
Da wird man dann allerdings, bekommt man einen Strafzettel, wenn man das macht. Ich wollte dich noch fragen, es gibt ja viele, viele Songs in dem Film.
Mhm.
Ist da irgendeiner von denen dir besonders im Gedächtnis geblieben oder hast du da ein Favorite?
Also nicht so viele. ich glaube, es kann auch sein, weil ich gerade auf deinen Laptop geguckt habe und da Notizen standen. Und da habe ich nur, also ich glaube, ich habe ein paar Songnamen gesehen und da habe ich diesen Scrub gesehen.
Mhm.
Und dann jetzt habe ich wieder ein bisschen Ohrwurm davon. Ich hatte tatsächlich direkt nach dem Film einen Ohrwurm von, das muss ja wahrscheinlich auch der letzte Song gewesen sein. Das war mir richtig im Kopf. Ich kann mich jetzt aber gerade weder an den Namen noch an die Melodie erinnern. Also es hat anscheinend nicht so lange gehalten.
Oh, schade.
Das ist tatsächlich interessant, weil es ja ein Musical ist. Und da sollte man ja, oder was heißt sollte, aber man könnte schon erwarten, dass man jetzt da rauskommt und sich denkt, dieser eine Song. Wobei ich sagen muss, dass ich während des Films, wenn ich mal so, keine Ahnung, eine Sekunde mal rausgespaced bin aus dem Geschehen, oder vielleicht habe ich es auch unterbewusst wahrgenommen, dass... Aber die Song, also ich fand es schon ganz, also ich habe mir so vor, schon so gedacht, so, oh, das könnte ich auch so nebenbei hören, weil ich höre ja so super viele Filmscores auch und so. Und ja, aber ist nicht, ich weiß nicht, ist bei dir so ein Song rausgestichen, rausgestochen?
Rausgestochen, also den Anfangssong, A Head Full of Dreams, den fand ich sehr witzig, ich will nicht verraten, aber ich kann es so umschreiben, Willy Wonka kommt in der Stadt an, hat 12 Sovereigns oder so. Und am Ende vom Lied hat er nicht mehr so viel Geld wie vorher. Und wie es dazu kommt, ist sehr witzig. Aber halt auch witzig, nicht so Knaller-Ohrwurm-mäßig. Dann You Never Had Chocolate Like This fand ich sehr gut. Dann, genau, Scrub Scrub natürlich. Der ist auch sehr witzig, sehr originell, sehr visuell auch witzig gemacht. Sweet Tooth gibt's noch, den
kann
fand ich.
Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern an den Song.
Das ist der Song vom Schokoladenkartell.
Ah, ja. Aber da, wo die diese krasse Choreografie auch zu hatten.
Ja,
also die hatten ja auch so geile Tanzschritte und das war auch so viel visueller Humor eigentlich. Ja.
Ansonsten, und was noch ein bisschen hängen geblieben ist bei mir, ist A World of Your Own.
Ist das der letzte Song gewesen?
Ich glaube, das ist...
Doch, ja, jetzt habe ich ihn auch wieder gehabt.
Ja, da gibt es so auch Parallelen zu Pure Imagination, dem Originalsong aus dem ersten
Film. Ich wollte gerade sagen, gab es nicht irgendwie... Ich habe gelesen, dass es ein, zwei Songs gab, die auch in einem Originalfilm vorkamen. Aber ich weiß ehrlich gesagt
nicht. Die gehen so ineinander über, insofern. Aber also ich meine, ihr merkt schon... Wir können zwar, wenn man uns eine Pistole an den Kopf hält, auch so den ein oder anderen Song sagen, aber so die Reaktion ist, ja, das ist ganz nett. So, ja, ne?
Also, ist ein Song.
Das ist ein Song. Ich hatte jetzt bei keinem Song so wirklich so den keine Ahnung, König der Löwen-Moment.
So der Banger irgendwie ist jetzt.
Ja,
ne?
Wo ich so wirklich von Kopf bis Fuß Gänsehaut habe. Also vielleicht liegt es am Song selber, am Komponisten. Vielleicht liegt es an Timothée Chalamet, der hier gesungen hat, obwohl er das eigentlich gut macht insofern.
Also ja, das kann man nicht meckern eigentlich.
Also es fügt sich halt in das Gesamtbild von der Film ist echt nett rein.
Ja.
Also es ist nicht so, dass die Musik da so mitreißend ist. Deswegen würde ich sagen, gehen wir zu meiner nächsten Frage und das ist auch schon eine meiner letzten Fragen. Ist das denn jetzt so in Anführungszeichen der perfekte Weihnachtsfilm, TM?
Ich würde nicht sagen, dass es ein Weihnachtsfilm per se so ist. Also ich würde sagen, es ist ein Film, den man gut zu Weihnachten gucken kann schon. Aber weil es halt diese gemütliche Stimmung versprüht und also alles irgendwie so ganz lieb ist und wie wir auch schon festgestellt haben, ist nicht so, es reißt einen nicht so mit, es ist nicht so eine krasse Action oder so. Man sitzt nicht so, weiß ich nicht, gespannt oder angespannt auf seiner Couch und man denkt, gleich passiert irgendwie irgendwas Krasses. Man kann sich einfach so dahin geleiten lassen mit dem Film. Und ja, doch, ich glaube, dann ist es schon eigentlich ein guter Weihnachtsfilm. Man kann sich dann, wenn er irgendwann im Streaming ist oder so, kann man sich halt auch gut dann auf die Couch setzen, da so vielleicht so einen Punsch oder einen Glühwein oder ja, Kinderpunsch trinken, Schokolade snacken. ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass man den aber auch generell gut im Winter gucken kann. Ja, ich weiß nicht, ob das so ein... Vielleicht wird es so ein Klassiker. Ich habe so ein paar Kommentare gelesen, die meinten, es ist jetzt schon so ein klassischer neuer Weihnachtsfilm. Und wie wir ja alle wissen, das Wort Weihnachtsfilm oder der Begriff oder die Definition ist ja sehr, sehr weit.
Sehr
da
dehnbar,
fallen
ja
viele Sachen drunter.
Genau, das wollte ich dich nämlich jetzt fragen, weil das ist so, das wäre dann so die Folgefrage, so ja, was ist eigentlich ein perfekter Weihnachtsfilm? Da hat, glaube ich, auch wirklich jeder so seine eigene Definition. Wir haben, glaube ich, auch schon im Podcast hier darüber geredet und letztlich sind wir dann zu der Aussage gekommen oder zu dem Punkt gekommen, im Prinzip ist der perfekte Weihnachtsfilm ist der Film, der dich in Weihnachtsstimmung bringt. Also es ist was sehr Subjektives, dass man gar nicht so sagen kann, also wenn dich Stirb langsam in Weihnachtsstimmung bringt, warum auch immer, dann ist das dein perfekter Weihnachtsfilm.
Ja, ich finde, man muss dann unterscheiden zwischen quasi genau deinem persönlichen Weihnachtsfilm und so einem, ja, weiß ich nicht, Film, der so nach bestimmten Tropen irgendwie ein Weihnachtsfilm ist, wie zum Beispiel, es muss mindestens eine Schneeballschlacht geben. Das hattest du, glaube ich, mal in einem Short gemacht, ne, auf unserem Kanal.
Die besten Schneeballschlachten, glaube ich, genau.
Also irgendwie, genau, es gibt vielleicht eine Schneeballschlacht, es fällt auf jeden Fall Schnee. Ich weiß nicht, also ich muss ja sagen, haben wir vielleicht auch schon drüber geredet im letzten Podcast. Ich bin ja dann auch so eine Person, die dann mal den einen oder anderen schlechten Netflix-Weihnachtsfilm schaut, wo es dann halt auch immer so ein Romantic Couple gibt. Wobei ich sagen muss, ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben im letzten Jahr, als ich so viel mal reingeschaut habe für die Shorts und so auch. Ich bin dieses Jahr nicht mehr ganz so motiviert, mir diesen ganzen Kram zu geben. Vielleicht ist es dann, ja, gerade besser, dass dann wieder sowas auch nachkommt, wie ja zum Beispiel Wonka, dass es auch halt auch was Weihnachtliches ist, aber halt nicht... ja, weiß ich nicht, wenn man nicht die komplette Dröhnung an Tannenbäumen und Schnee ins Gesicht bekommt.
Ja. Die meisten Weihnachts-Rom-Coms funktionieren ja nach einem gewissen Schema und Prinzip nach einem gewissen Schema ist gut. Es ist im Prinzip immer der gleiche Film.
Immer der gleiche Film.
Genau. Und hier ist Wonka ja schon auch eine gewisse Abwechslung, denn ich meine, es ist jetzt nicht, wie soll ich sagen, also in dem Film ist es jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das habe ich noch nie gesehen von einer Geschichte her. Aber von dem, was in der Geschichte passiert, ist es ja schon sehr kreativ. Der Film hat so ein sehr magisches Gefühl und auch viele richtig witzige Ideen. Also es ist schon so, dass während des Films habe ich gedacht so, das ist echt kreativ.
Ja, genau.
Das sind echt tolle Ideen drin. Das ist echt cool. Das gefällt mir gut. Und insofern ist das ja schon auch schon ein schöner Bruch mit sonst den sehr formelhaften Rom-Coms.
Mm. Ich habe letztens in meiner Story so ein Bild geteilt, wo jemand so alle, ich glaube alle Hallmark-Rom-Coms nebeneinander, also die Poster nebeneinander gepackt hat, und die sehen alle gleich aus. Es hat immer eine Person ein grünes Oberteil an, eine Person ein rotes Oberteil. Irgendwo ist noch so ein bisschen Lichterkette und irgendwo ist noch ein Weihnachtsbaum im Hintergrund und wahrscheinlich auch irgendwie Schnee oder so. Und ich fand es wirklich, mir war bewusst, wie du ja schon meintest, dass das alles derselbe Film ist, aber das so schwarz auf weiß oder eher grün auf rot zu sehen, fand ich irgendwie, war ich so, boah, die geben sich ja wirklich keine Mühe mehr eigentlich. Oder sehr viel Mühe, dass sie immer das gleiche korrekt reproduzieren. Nicht,
vielleicht wird das alles im gleichen Studio gemacht, das Bild, und da liegen dann schon die Sweater rum.
Genau.
Ja, aber dann ist ja dann Wonka gar kein Weihnachtsfilm, weil der hat ja gar nichts Grünes und gar nichts Rotes an. Ne?
Nee, dann nicht. Tut mir leid, wir haben ja was Falsches erzählt.
Nee, aber okay, es gibt auch keine Schneeballschlacht im Film. Soweit ich weiß, aber es ist schon ein bisschen länger her, dass wir den Film geguckt haben, bitte entschuldige das.
Ja, vor einer Woche oder so, ne? Kommt dann schon wieder 300 Jahre hervor.
Aber es fällt Schnee.
Ja.
Ja, es fällt Schnee insofern, und es hat ja dieses schon oft beschworene magische Gefühl, also so dieses Heimelige, was man ja auch irgendwie mit Weihnachten verbindet, so dieses Freundschaft mit Zusammenkommen, Liebe, also so eine platonische, freundschaftliche Liebe. Insofern, das passt ja auch.
Ja, hat jetzt in den Quadrataugen gut zu Weihnachten Stempel oder so.
Ja, also es ist auch so ein, das hat eine Kritikerin oder eine von der Presse gesagt, bei der Presseführung danach, das ist so auch so ein typischer Familienfilm.
Mhm.
Also so im besten Sinne, das ist ein Film, den kannst du mit deiner Oma zusammen gucken, aber auch mit deinem Neffen oder so, der 8 Jahre alt ist.
Ja, das wurde, glaube ich, so ein bisschen mal auch erwähnt bei dem jetzt hier Charlie und die Schokoladenfabrik. Das ist ja schon ein Kinderfilm, aber eigentlich ist es auch ein bisschen. Also ich meine, es passiert jetzt nichts, sag ich mal, weiß ich nicht, so gore oder so, aber ich habe bei Letterbox gelesen, irgendjemand meinte, also es ist schon ein bisschen sore für Kinder eigentlich, ne? Ich meine, oder er macht da sein eigenes Hunger Games Ding draus hier, Willy Wonka, weil ich meine, er geht halt rein in diese Fabrik, eigentlich mit dem besten Wissen, dass er eigentlich sozusagen, er will ja, ich glaube schon von Anfang an merkt man eigentlich, dass er halt den einen Dude dann irgendwie am besten findet und alle anderen Kinder nervig. Und er lässt die halt bewusst da irgendwie, also die rennen ja ins Messer und er hält sie nicht auf. Und
das ist kein Zufall.
Und denen passieren ja auch echt, also ich meine, die eine, also ganz milde Spoiler oder schon ein bisschen Spoiler für Charlie's Schokoladenfabrik an dieser Stelle.
Der Film ist von 1971, ich glaube, das ist okay.
Nee, ich meine den von 2005.
Ah, okay.
Das kann schon, weiß ich nicht. Und auf jeden Fall am Ende, also eine Person ist halt einfach blau und so super flexibel, also weil die irgendwie so ein Prototyp von einem Kaugummi gegessen hat, das noch nicht fertig war, und Willy Wonka war dann auch in dem Moment so, also wäre nicht so gut, wenn du es isst, aber ich halte dich jetzt auch nicht auf. Und dann so ein anderer wird dann halt irgendwie teleportiert sich irgendwie und wird dann ganz klein und muss dann irgendwie in so einer Mangel irgendwo wieder so langgezogen werden, die eigentlich für, weiß ich nicht, irgendwelche Süßigkeiten ist. Und also dem passieren schon krasse Dinge, und da denke ich mir halt auch so, müsste vielleicht ein bisschen, also weiß ich nicht, ob Kinder das dann vielleicht gruselig finden, aber vielleicht ist es ja, es wird auch immer noch suggeriert, dass die alle noch leben, und man sieht die am Ende noch, aber so vom Aufbau her, werden schon alle weggepickt nach und nach.
Und wenn du dir zum Beispiel das Schiff ins Gedächtnis rufst, ich glaube, ich weiß es auf jeden Fall, im alten Film ist es so, das hat auch nur eine ganz bestimmte Anzahl an Plätzen.
Oh.
Ja, und da passen auch nur die Leute rein, die dann tatsächlich übrig geblieben sind.
Das wusste ich nicht, da habe ich noch nie drauf geachtet.
Ja, also das ist auf jeden Fall so geplant
gewesen.
Das
ist einfach evil. Siehst du, das ist ja...
Oder die Set-Designerinnen und Set-Designer haben es halt so gebaut. Ich weiß es nicht. Oder die Szene im Tunnel. Weißt du, was ich meine von dem 1971er Film, wo Gene Wilders Wonka so komplett austickt?
Nee, ich kenne ein paar Ausschnitte aus dem Film, aber nicht diese Tunnelszene.
Okay, die ist... auch sehr gruselig.
Oh.
Also da passiert auch nicht jetzt irgendwie kein Blut und Gore, aber Wonka legt einmal den Ich-bin-verrückt-Hebel um. Und das ist, glaube ich, für Kinder auch tatsächlich sehr gruselig. Also da ist tatsächlich dann der Wonka-Film, den wir jetzt vor einer Woche gesehen haben, deutlich entschärfter.
Der familienfreundlichere.
Und solche Szenen gibt es da überhaupt nicht. Also Ich lasse mir mal kurz überlegen, was ist das krasseste oder gruseligste, brutalste, was passiert?
Ich glaube, einmal fällt halt einer durch so einen Schacht in eine Wäschekammer.
Ja, nun, aber...
Und naja gut, einmal das mit der Schokolade am Ende, wo ganz, weißt
ja,
du,
okay, Beinen, aber
das passiert
ist,
halt auch nicht.
Nee, das ist ja auch eher nett ja. oder witzig gemeint.
Aber das
und
ist schon so das, wo man als Kind denken könnte, das ist aber ganz schön knapp jetzt.
Mm, okay.
Aber ich glaube nicht, nee. Ich
aber
glaub,
es ist,
nicht
also verglichen mit den anderen Filmen ist es deutlich harmloser und unterstreicht ja unseren Punkt,
den
dass es halt ein Familienweihnachtsfilm ist.
Ja. Genau. Ja, also guckt ihn doch alle zu ja. Weihnachten und
ja,
Winter.
Ich bin sehr gespannt, wie der ankommt. Also
ja,
er reiht sich ein in die Filme, die jetzt in der letzten Zeit rausgekommen sind, die nicht so besonders teuer waren. Ich habe gefunden im Internet ein Budget von 125 Millionen Dollar.
Ich liebe es, dass es einfach so nicht teuer ist in der Filmwelt. Ich weiß, dass es normal ist für Filme, aber jedes Mal, wenn so ein Betrag genannt wird, bin ich so...
Den hätte ich auch gerne auf dem Konto.
Genau, wenn jemand
ja, ja.
mir sagt, so, oh, ist ja nicht so viel Geld. Ja, dann ja. überweis mir mal das nicht so viel Geld.
Also 125, also zum Beispiel Ballads of Songbirds and Snakes, der hat ja nur 100 Millionen gekostet.
Ach, so ein Schnapper.
Ja, weil das bedeutet ja, man muss das ja vielleicht auch nochmal erklären eigentlich, es ist ja fast schon Common Knowledge, aber wir erklären es trotzdem nochmal. Man sagt so, ein Film muss ungefähr das Doppelte von seinem Budget einspielen, damit er ja profitabel ist, weil eben das Marketingbudget kommt nochmal rauf. Das heißt, 250 Millionen Dollar muss er einspielen. Und wir wissen noch nicht, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme wissen wir noch nicht, ob er das geschafft hat, weil der Film läuft erst am 16.12. in den USA an.
Oh, okay.
Und er ist jetzt erst in Europa angelaufen, aber in Europa läuft er schon mal sehr gut, eben weil er ja auch halt einfach ein guter, netter Weihnachtsfilm ist.
Mhm.
Aber interessant wird es dann halt am 16., wenn er dann in den USA anläuft. Und da ist es tatsächlich so ein bisschen so ein Fragezeichen, denn Roald Dahl ist halt so die Frage, wie sehr zieht diese Marke Charlie und die Schokoladenfabrik an? Das ist so, ich meine, der Film ist jetzt auch schon über 15 Jahre her, der letzte.
Mm.
Keine Ahnung. Und Roald Dahl ist, glaube ich, auch eher so eine Sache in England, gar nicht in den USA.
Das weiß ich gerade nicht so genau. Aber in Deutschland hätte man natürlich auch argumentieren können, dass irgendwie... Mm. Da vielleicht dann auch jetzt niemand so richtig, ja, wie wir schon am Anfang meinten, auf den Film gewartet hat, aber jetzt doch sich irgendwie so ein bisschen rumgesprochen hat.
Ja.
Oder dass es irgendwie ganz süß ist. Oder jetzt halt auch zur Weihnachtszeit. Ja, schwer einzuschätzen. Ich meine, es ist immer noch Timothée Chalamet
ja.
und einige andere Leute und so, die dabei sind, wo dann Leute vielleicht dann dafür auch ins Kino gehen.
Aber leben wir nicht in der Zeit, der Postzeit nach den Kinostars? Es gibt doch angeblich keine Kinostars mehr. Und Timothée Chalamet ist, glaube ich, auch noch nicht so der große Star. Also wir kennen ihn, ja, aber in welchen großen Blockbustern war er denn jetzt die Hauptfigur, von Dune mal abgesehen? Ich glaube nicht, dass der durchschnittliche Kinogänger oder die durchschnittliche Kinogängerin das Kinoplakat anschaut und sagt, ach, das ist doch der Timothée, da gehe ich rein.
Also ich war gerade so, ich habe gefühlt richtig, also es hat richtig viele, aber schon, ja gut, ich meine Lady Bird, Call Me By Your Name,
sind alles keine Blockbuster.
Nee. Aber ich, ja, vielleicht gehe ich dann immer so ein bisschen sehr von der Filmbubble aus. Interstellar. Ich vergesse immer, dass Timothée Chalamet in Interstellar war. Und jedes Mal, wenn ich Interstellar gucke, bin ich so, wow.
Ja,
excuse me, du bist hier.
Hat halt da auch nicht so die große
Rolle. Aber ich würde auch sagen, dass er da vielleicht noch nicht so mit, keine Ahnung, 12 Jahren noch nicht so das Star-Potenzial versprüht hat, damals 2014.
Ja. Also auf der einen Seite ist Wonka halt ein Prequel und wir sagen ja immer, dass wir Hollywood immer dafür schimpfen, dass sie so ideenlos sind und ein Sequel und ein Prequel nach dem anderen raushauen. Auf der anderen Seite ist es halt aber einfach so ein Film, den muss man irgendwie gerne haben. Insofern, ich würde es dem Film wünschen, wenn er ein Erfolg wird, einfach weil da so viel Liebe reingeflossen ist.
Ich habe gerade überlegt, als du das meintest, man hätte ja eigentlich fast man hätte das Element der Schokolade irgendwie ersetzen müssen, aber wir haben ja eh beide gesagt, eigentlich hatten wir ja gar nicht so die Schokoladen-Vibes danach. Ich habe gerade überlegt, natürlich braucht man ja irgendwas fürs Marketing, dass sozusagen der Film dann auch gut läuft und woran man das aufhängen kann und so, was irgendwie voll traurig ist. Aber theoretisch hätte man, wenn man einen anderen Spin gefunden hätte, hätte man das Drehbuch und mit der Art und Weise, wie das gemacht wurde, hätte man auch unabhängig von der Wonka-Marke eigentlich machen können vielleicht, wenn man statt Schokolade, also war jetzt gerade eine spontane Idee, wenn man statt Schokolade irgendwie...
Kaubonbons.
Orangensaft genommen hätte. Ich weiß nicht.
Ja.
Weil eben, ich finde halt, wenn ich bin ja auch so ein bisschen so, boah, Leute, jetzt macht doch mal einen originellen Mainstream-Film, nicht das Sequel zum Prequel. Aber wenn so Prequels so süß und fluffig und ideenreich gemacht werden, dann kann man natürlich, ja, dann auch, finde ich, es ist irgendwie okay. Aber dann war deswegen halt mein Gedanke, hätte man es nicht irgendwie dann auch mit dieser Art und Weise zu einem eigenen Film machen können? Mhm. Aber vielleicht hätte man es auch, hätte es dann doch wohl nicht funktioniert. Aber gerade weil wir gesagt haben, ja, dass Willy Wonka an sich ja gar nicht so krass präsent war als Figur.
Ja. Aber wenn sie das gemacht hätten, hätten wir nicht Hugh Grant als Oompa Loompa gesehen.
Das stimmt wahrscheinlich, ja.
Weil vielleicht auch nochmal, war überraschenderweise ja gar nicht mit am Set, der war ja an seinem eigenen Set, weil er ja digital verkleinert wurde. Und er hat gesagt, das war wohl war sehr unglücklich, weil er die ganze Zeit so ein, weiß ich nicht, wie man das nennt, sowas auf dem Kopf drauf hatte, wo diese Marker drauf waren. Das war wohl sehr unangenehm.
Oh, armer Hugh Grant.
Ja, aber ich fand, das war immer, wenn der aufgetaucht war, das ein Highlight.
Ja, total.
Also ich fand sein Design witzig, das, was er getan hat, war cool, seine Musik war gut und dieser trockene Humor hat einfach auch super zum Film dazu gepasst. Insofern, vielleicht muss es doch Wonka sein, einfach damit es die Oompa Loompas gibt.
Ja, möglicherweise. Aber hätte er noch einen kleinen... Okay, ich werde nach dem Podcast nochmal verlängert darüber nachdenken. Ihr könnt uns ja mal schreiben, was ihr darüber denkt.
Ja, genau. Ja, schreibt uns das gerne. Ansonsten würde ich nämlich sagen, war's das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ansonsten könnt ihr uns auch gerne schreiben, was euer Lieblingsfilm mit Willy Wonka ist. Das würde mich auch interessieren.
Ah, stimmt.
Da haben wir auch eine Umfrage auf Spotify. Ansonsten... Frohe Weihnachten. Dann ist das nämlich eventuell auch da zusätzlich noch der letzte Podcast vor Weihnachten und in diesem Jahr. Schrägstrich, vielleicht auch nicht.
Ja, vielleicht machen wir noch spontan
einen. Vielleicht machen wir noch spontan einen. Kram. Müsst ihr mal gucken.
Aber eigentlich wäre es schon cool, wenn wir mit der 100. Folge enden würden. Ne? Das können wir eigentlich nicht versauen. Jetzt dürfen wir einfach keinen Podcast mehr machen dieses Jahr. Einfach nur für den Look.
Nochmal vielen Dank, frohe Weihnachten, vielen Dank fürs Zuhören.
Frohe Weihnachten.
Danke an dich, Lisa, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone und Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Regie Adrian Martin, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.